Guten Tag miteinander. Herzlich willkommen hier im Gottesdienst. Immer der erste Sonntag im November ist der sogenannte Reformationssonntag. Und einmal ist mir passiert, dass ein katholischer Bub und ein reformiertes Mädchen nackt im Dorfteich miteinander geplanscht haben. Beim Abtrocknen sagt der Bub: Da sieht man einmal, was den Protestanten so alles fehlt. Wir gehen in eine Zeit zurück, wo es noch keine Reformation gegeben hat. In die Zeit vom ersten Jahrhundert vom Gemeindeleben. Und die Briefe, die uns in der Bibel davon erhalten sind, das sind grossartige Zeitzeuge vom Gemeindeleben aus dem ersten Jahrhundert. Einer davon ist der Epheserbrief. Er ist da vorne geschrieben, von Hand. Mindestens der Anfang von dem Brief. Und der fängt mit folgenden Worten an. Der heißt: Diesen Brief schreibt Paulus, ein von Gott berufener Apostel von Christus Jesus, an alle in Ephesus, die an Christus Jesus glauben und zu Gott gehören. Der Verfasser von dem Brief ist also der Paulus. Und zwar hat er den Brief aus der Gefangenschaft von Rom geschrieben. So ziemlich am Ende von seinem Leben ist er in der Gefangenschaft in Rom und hat so die sogenannten Gefangenschaftsbriefe geschrieben. Einer davon ist Ephesus. Der Stadtname Ephesus, der fehlt eigentlich in den wichtigsten ältesten Handschriften, die uns erhalten sind. Und es fällt auch auf, dass der Brief wenig persönlich oder gemeindespezifischen Inhalt hat. Daher geht man davon aus, dass der Brief zwar nach Ephesus gegangen ist, von dort aber als Rundschreiben weitergeleitet worden ist. Der Brief redet nicht in eine spezifische Gemeindesituation hinein, sondern hat universellen Charakter. Paulus hat eine ganz besondere Beziehung zu Ephesus. An keinem anderen Ort war er so lange wie dort. Und hat so viele Zeichen und Wunder erlebt, hat Kraft erlebt von Gottes Wort, vom Evangelium. Historiker gehen davon aus, dass allein in Ephesus mehrere tausend Menschen zum Glauben gekommen sind. Ephesus hat damals zum Römischen Reich gehört und war die Hauptstadt der Provinz Asia gewesen. Die Stadt liegt in der heutigen Westtürkei. Dortmals war es eine Weltstadt mit etwa 300'000 Einwohnern. Also fast in der Grössenordnung von Zürich. Es hat drei Häfen und eine Prachtstrasse, die von Fackeln beleuchtet vom Hafen zur Stadt aufgeführt hat. So das Manhattan von der Antike. Sie haben auch eine grosse Bibliothek und ein Amphitheater, wo bis zu 25'000 Menschen Platz geboten hat. Unheimlich groß, gleich großes Leichtathletikstadion in Zürich. Sie haben WC und Bäder und bereits Wasserleitungen. Sie sind weiter als Guinea in der heutigen Zeit. Es war eine Weltstadt vom höchsten Niveau. Ephesus war aber ein religiöses Zentrum, zu dem viele Menschen auch nicht pilgert sind. Ephesus ist man nicht vorbeigekommen. Eines der sieben Weltwunder der Antike, der Tempel der Artemis, ist ebenfalls in Ephesus gestanden. Die Stadt vor dem inneren Auge hat Paulus den Brief geschrieben an die universelle Kirche von Jesus Christus, also auch an uns, auch an die Gemeinde von Zion und Umgebung. Briefe in der Antike hatten normalerweise so ein Strickmuster, das sich immer wiederholt hat. Und zwar haben sie so einen zwei- bis dreizeiligen Einstieg, normalerweise, in dem sich der Schreiber vorgestellt hat, der Adressat benannt hat und irgendeinen Dank an irgendwelche Gottheiten hat das beinhaltet. Erst nachher ist der Briefkorpus und da die eigentlichen Themen gekommen. Im Epheserbrief folgt der Hauptteil erst im Kapitel 2. Das ganze Kapitel 1 ist also nur Einleitung und das ist sehr, sehr speziell. Die Verse 3 bis 14, wenn ich noch darauf eingehe, ist in der griechischen Sprache ein einziger Satz, ist der längste Satz, den es gibt in der Bibel, und es ist der längste Satz, den man überhaupt gefunden hat in der Literatur von der Antike. Der Paulus kommt so in den Feuer rein, dass er nur kurz absetzt und gerade nochmal zwei Monstersätze ansetzt, anschliessend. Nämlich Vers 15 bis 19 und 20 bis 23. Drei Vers, ganz Kapitel 1. Der ist in so Feuer reingekommen wie der Hans Dösecker vorher von vorne vermutlich. Könnte sein, dass du irgendwo in deinem Stammbaum vielleicht den Paulus hast. Es ist ein Gebet, in dem der Paulus sein Herz ausschüttet. In der ursprünglichen Sprache, in der griechischen Sprache, war es ein Hymnus. Obwohl der Paulus in Gefangenschaft war, spricht er in wahre Begeisterungsstürme aus, wenn er darüber schreibt, wer Gott ist, wer die Gläubigen in Jesus Christus sind und auf eine gemeinsame Zukunft sie haben. Der längste Satz fängt an mit dem Vers 3. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Gott, der Vater, ist die Quelle von allem Leben und das kommt immer wieder zum Ausdruck, wenn man den Epheserbrief lesen. Gott, der Vater, ist die Quelle. Es geht um Gott. Übrigens, Paulus war auch einer, im Epheserbrief vor allem, der immer wieder Gott anbetet hat. Von der Dreieinigkeit. Er ist ein Gott, ein Vater, der sich gerne an Menschen verschenkt, der sein Reichtum grosszügig mit den Menschen teilt. Gott, der Vater, zeichnet sich durch Grosszügigkeit aus. Bei ihm ist die Fülle vom Leben zu finden. Entspricht das deinen Vorstellungen von dem Gott, wo du mit ihm unterwegs bist? Ich habe letzten Sonntag schon gesagt, Gott ist absolut gut. Und wenn du das Bild noch nicht hast, wenn das Bild, das du von Gott hast, nicht so ist, dann überprüf dein Gottesbild. Und heute frage ich dich, der Gott, mit dem du unterwegs bist, ist das ein grosszügiger Gott, der gern mit dir teilt? Und wenn das nicht so ist, dann geh nochmal dahinter. Versuch, Gott nochmal neu zu entdecken, so wie er sich zeigt in Jesus Christus. Die Dreieinigkeit übrigens kommt im Epheserbrief immer wieder vor. Gott, der grosszügige Vater, der sich gern verschenkt. Jesus, der die Erlösung bereitgestellt hat und der Heilige Geist, der durch Jesus in den Gläubigen präsent ist. In dem Vers steht, dass Gott uns mit dem geistlichen Segen reich beschenkt hat. Mit dem himmlischen Segen. Und da stoßen wir eben an Grenzen. Kommen wir nachher nochmal darauf zurück. Aber es ist das Maximum, was man überkommen kann überhaupt. Und genau da mit dem Maximum, was es überhaupt gibt, in dem Kosmos und darüber den Kosmos raus, mit dem möchte Gott dich segnen. Es geht um Heil und Erlösung, um einen geistlichen Segen. Es ist das, was Gott im Himmel für dich bereit hat. Immer wieder kommt die Formel durch Christus. Im Griechischen heißt das en Christo, in Christus oder durch Christus. 30 Mal im ganzen Epheserbrief kommt das vor, en Christo. Und mehr als 10 Mal schon im ersten Kapitel. Das ist wie der Schlüssel, um den Brief überhaupt zu verstehen. Das ist der Schlüssel, um den Segen, den Gott uns geben möchte, überhaupt zu erfassen. In Christus, durch Christus. Der ganze Segen, den Gott reichlich ausschenken will, fließt nicht losgelöst von Jesus Christus. Nein, nur in der Gemeinschaft mit ihm werden wir durch Gott, dem Vater, maximal beschenkt. In Christus. Und was auch ganz wichtig ist in dem ersten Vers, das Ziel von dem Segen ist nie die eigene Ehre, sondern immer Gottes Ehre. In dem einen Satz von Paulus 3 bis 14 kommt das dreimal vor. Zu Ehre von Gottes. Wir loben Gott, den Vater. Das ist das, was wir vorgemacht haben. Da Marian hat den Vers aus dem dritten Kapitel gelesen, du bist wieder vorkommen. Und die Frage, die wir uns stellen können, oder der Text aber uns stellt, ist die Frage, wird Gott durch dein Leben geehrt? Wird Gott geehrt, wenn du erfolgreich bist? Und gelobt wirst? Wird Gott geehrt, wenn es in den schwierigen Momenten von deinem Alltag? Das ist der Sinn von unserem Leben. In allem Gott dir zu geben. Das ist so der Maßstab von unserem Christsein. Gott immer und überall dir geben. Da drin ist Freiheit zu finden. So eine heilige Selbstvergessenheit, es geht gar nicht so um mich, es geht darum, dass der Gott, der Vater, der dich maximal beschenken möchte, dass der geehrt wird. Und jetzt sprudelt es noch so aus dem Paulus, bei mir könnte es auch sprudeln, also ich bin auch relativ ein Schnellredner. Aber der Paulus, ich habe gedacht, ohne einmal Atem zu nehmen, beschreibt er den ganz geistlichen Segen von der himmlischen Welt und ich mache das jetzt auch so. ohne einmal Schnuff zu holen, sage ich euch, was der Segen alles beinhaltet. Ihr könnt mitlesen davon. Bereits vor der Schöpfung aus der Welt, mit viel Freude, dass seine Söhne und Töchter vorherbestimmt. Gnädige Freikauf aus der Sklaverei durch das Blut von seinem Sohn. Vergebung von unseren Sünden. Gabe von der Weisheit und Erkenntnis. So Verbarung von dem Geheimnis von der Erlösung. Erbe von allem, was Gott gehört. Geschenk vom Heiligen Geist als Garantie für vollständige Erlösung. Bestätigung, als Gottes Eigentum versiegelt. Ich möchte euch ein bisschen demonstrieren, wie es dem Paulus gegangen ist. Der ist fast durchgefallen. Als ihm so bewusst wurde, vielleicht kannst du nochmal zurück, dass wir auch noch gut vernünftig mitlesen können. Bereits vor der Schöpfung aus der Welt. Mit viel Freude, dass seine Söhne und Töchter vorherbestimmt. Ein gnädiger Freikauf aus der Sklaverei durch das Blut von seinem Sohn. Vergebung von der Sünde. Gab von der Weisheit und Erkenntnis. Offenbarung von dem Geheimnis von der Erlösung. Erbe von allem, was Gott gehört. Geschenk vom Heiligen Geist als Garantie für die vollständige Erlösung. Bestätigung als Gottes Eigentum durch Siegel vom Heiligen Geist. All das ist in dem einen Satz drin, wo der Paulus geschrieben hat. Das sind die Gründe für die wahren Begeisterungsstürme von Paulus. Es handelt sich im Epheserbrief um einen Schatz, der gefüllt ist mit Päckchen. Es ist geistliche Weihnacht im Epheserbrief. Und ein paar wenige von diesen Päckchen wollen wir jetzt auspacken miteinander. Vers 4 steht, schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Der Heilsplan ist älter als der Schöpfungsplan. Gott hat ihn vor der Zeit kreiert. Gott hat den Menschen nicht geschaffen und hat sich später überlegt, was mache ich jetzt mit dem Geschöpf? Was soll ich mit dem jetzt anfangen? Nein, er hat ihn mit der vollen Absicht das Geschöpf gemacht, ein Geschöpf geschaffen, das auf seine Liebe reagieren kann. Und damit er das gegenüber die Heimat, den Ort, wo er leben kann, hat er die Welt geschaffen. Der Mensch hat die Freiheit, auf die Liebe von Gott zu reagieren. Der freie Wille ist von Gott gewollt. Und damit war auch von allem Anfang klar, dass der Mensch fallen wird. Der Sündenfall ist nicht ein unvorhergesehener Unfall, der so passiert ist und wo Gott irgendwo in eine Verlegenheit gebracht hat. Und jetzt? Nein, Gott hat schon vor der Schöpfung das Heil und die Erlösung in seine Gedanken ausgemalt. Und dann, wo Jesus auf den Mensch geworden ist und auf die Welt gekommen ist, hat er sein Geheimnis offenbart. Das Heil durch Jesus Christus hat seinen Ursprung und seine Vollendung in der Ewigkeit. Und unsere vollständige Erlösung kommt erst in der Ewigkeit voll zum Ausdruck. Unser Beziehungsstand zu dem unendlich großzügigen und weisen Gott wird sehr familiär beschrieben. Söhne und Töchter. Die neue Identität durch die Erlösung hat ein Ziel, wieder zur Ehre von Gott. Und spannend ist, finde ich, dass nicht nur unser Tun Gott Ehre bringt, sondern schon unser Sein. Vers 5 heißt, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Ist das nicht schön? Dass so viel Gefühle hineinkommen, dass so viele Emotionen von Gott her, hat viel Freude gehabt. Dass Menschen, wenn Menschen Kind werden von ihm. Es ist doch wie bei den eigenen Kind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, die eigene Kinder haben, aber die Kinder machen dann nicht immer das, was man will. Manchmal wird es ganz total schwierig und manchmal gehen sie einem total auf den Zacken. Wenn du nicht weißt, woher sie reden, dann hast du es noch zu wenig lang. Aber spätestens mit 18. Nein, meine Kinder sind noch nicht 18. Aber wenn sie im Bett liegen und schlafen, dann ist irgendwie alles weg und sie machen einem nur noch Freude. Nach einem wildesten Tag sagst du vielleicht, boah, ist das für ein Tag gewesen. Doch wenn sie schlafen, sagst du, wow, was für ein Geschenk hat mir Gott gemacht mit diesen Kindern. Und so ist Gott zu dir. Auch dein Leben ist Gott eine Freude, einfach weil du bist. Wenn du gar nichts machst, wenn du nur schlafst. Weil wir erlöst sind, sollen wir zusätzlich ein Leben führen, das Gott ehrt. Aber er hat sehr viel Freude an dir. Hey, weißt du das? Ist das sehr bewusst? Dass Gott sehr viel Freude hat an dir. Der Beschluss nur schon, der Gedanke. Dass du sein Kind bist, macht ihm enorm viel Freude. Die Erlösung wird auch beschrieben im nächsten Vers. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Gottes Gnade ist so herrlich, so groß, dass er durch Jesus Christus unsere Freiheit erkauft hat. Eigentlich sitzen wir ja alle in den Tinten, oder? Verurteilt zum Tod. Todesstrafe. Doch Jesus Christus hat uns aus dieser Misere herausgekauft. Hast du das Geschenk schon ausgepackt und in Anspruch genommen? Die Erlösung durch Jesus Christus ist teuer zu dem ganzen geistlichen Segen. Und nochmal ein Päckchen möchte ich auspacken aus dieser Truhe. Vers 13 und 14, die letzten zwei Versen aus dem einen Satz. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist kommt durch die Erlösung in unser Leben hinein. Durch Gottes Gegenwart sind wir sein Eigentum, so wie versiegelt. Wie in einem Brief, den man versiegelt, dass er nicht vom falschen Ort geöffnet werden kann. Ist der Heilige Geist das Siegel, wo uns zeigt, dass wir sein Eigentum sind. Und eine erste Anzeigung dafür, dass Gott uns vollständige Erbe wird geben. Alles, was wir auf dieser Welt schon mit dem Heiligen Geist erleben können, so ansatzweise oder so zeichenhaft, Gebetserhörungen, so Schmecken von der himmlischen Kultur, all das ist eine erste Anzeigung und eine Garantie dafür, dass wir am Schluss alles werden bekommen. Das volle Erbe, pur, unverdünnt, unvorstellbar, majestätisch und herrlich. Und jetzt stelle ich eine Hypothese auf. Über dein Denken. Ich bin ganz frech. Ich stelle die Hypothese auf, dass du jetzt denkst, hey, das ist schon besser predigt. Aber ist ja nicht so schlimm. Heute gibt es ja noch ein paar andere Top-Shots. Oder? Wir stellen noch den Jugendpastor vor, wir haben eine gute Band und wir haben den Hans, der eine gute Predigt hat. Letzten Sonntag war viel besser gewesen, über das Denken, oder? Es war so praktisch gewesen. Der redet über irgendwo bei seinen Köpfen weg. Was soll der geistlich sagen vom Himmel? Gell, das denkst du? Er ist weit weg von dem, was uns irgendwo mit meinem Alltag. Ich brauche etwas von meinem Alltag. Ich muss morgen aufstehen, ich muss arbeiten. Ich muss in einem Geschäft arbeiten und brauche etwas von dort. Was redest du da vorne? Haut dich der krass Segen vom Sitz? Eigentlich müssten alle am Boden sitzen. Der krasse Segen müsste unser Leben völlig auf den Kopf stellen. Die Gefahr ist allerdings riesig, dass uns die Geschenke zu abstrakt bleiben und wir den himmlischen Segen gering achten. Eben, vielleicht denken wir viel eher, ich lebe jetzt und da und hätte lieber etwas, hätte lieber ein materielles Segen. Von Gott, wenn er mich schon segnet, dann soll er doch schauen, dass ich genug Geld habe, ein schönes Auto habe, dass ich gesund bin, dass die Schmerzen weggehen. Ja, ein angenehmes Leben hier auf der Erde wäre doch viel greifbarer. Ich habe gestern eine Beerdigung gehabt, das erwähnt das Spiel vom Leben. Das ist mir nochmal in den Sinn gekommen heute. Das Spiel vom Leben. Kennt das jemand? Das Spiel des Lebens. Wir spielen das etwa dir mit der Familie, oder? Da musst du am Anfang kommst auf die Welt, du musst starten, musst einen guten Job finden, dass du viel verdienst. Du musst ein paar gute Versicherungen abschliessen. Du musst Glück haben, wenn du mit Aktien handelst und so weiter, oder? Möglichst wenig Unglück erleben unterwegs. Und am Schluss, wenn du ins Ziel kommst, hat der gewonnen, der am meisten Geld hat. Und so denken wir doch. Aber unser Problem ist, ich habe da ein Seil mitgebracht. Ich habe da eine Markierung angebracht. Das ist das Leben auf dieser Welt. Ihr seht das. Das Leben auf dieser Welt. Und da geht es um das Materielle. Da leben wir jetzt. Und unser Problem ist, dass wir einen Schleier haben. Das andere ist viel länger, der andere Teil vom Seil. Das ist der, der nachher kommt oder vorher war. Je nachdem, wie man es anschaut. Und unser Problem ist, dass wir einen Schleier haben und nicht da rein sehen. Dass uns das irgendwo verborgen bleibt und wir immer in dem kleinen Bereich denken. Oh, hätte ich doch ein bisschen mehr Geld. Oh, hätte ich doch ein bisschen einen besseren Status. Statussymbol muss man auch kaufen da im Spiel des Lebens. Das ist auch wichtig, Status. Wir leben so in dem hin und da, wo der, und der Paulus redet von dem da, all dem, und er ist total begeistert, war ich begeistert, und wir denken, was redet er überhaupt? Wie man es nicht versteht. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass unser irdisches Dasein ein Wimpernschlag ist im Vergleich zur Ewigkeit. Und das tröstet mich. Wenn meine Hypothese stimmt, dann musst du mich nachher nicht trösten beim Ausgang. Und sagen, so schlimm ist es im Fall nicht gewesen. An Paulus ist es genau gleich gegangen, das ist mein Trost. An Paulus ist es genau gleich gegangen. Ich finde das raus, wenn ich da weiterlese. Der hat gemerkt, die checken das nicht. Jetzt habe ich so einen mutanten Satz geschrieben und die checken es nicht. Weil da kann man nicht mit dem Verstand, mit der Ratio erfassen. Und darum geht es weiter. Darum fängt der Gott in ein Gebet in den Paulus, weil er genau weiß, dass sie es mit dem Herzen müssen verstehen. Was der Lösung und das Heil bedeutet. Das ist nicht eine Sache vom Kopf, das ist vom Herz. Und jetzt betet er für die Gemeinde, im Vers 17 bis 19, wieder ein Satz. Ihr seht es, ich bete ständig für euch und bitte den Gott, unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden. Eine andere Übersetzung sagt, dass die Augen eurer Herzen geöffnet werden. Und da geht es. Damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Die haben es nicht gecheckt, darum fängt er jetzt auf einer anderen Ebene und sagt, Herr, schenkst du ihnen das Herz hinein. Öffne du ihnen offene Augen für ihren Herzen, damit es reinsinken kann. Und da bittet er wieder der Vater, er bittet um den Geist von der Weisheit und von der Einsicht. Das ist der gleiche Geist, das ist der Heilige Geist. Das Ziel ist, dass wir in der Gotteserkenntnis wachsen. Ich finde, wir sind oft so schnell zufrieden und denken, wir kennen Gott doch. Und genau gegen diese Selbstzufriedenheit betet Gott. Oder der Paulus da. Weil unser Glauben ist an Erkenntnis gekoppelt. Dein Glaube wird nie über deine Erkenntnis rausgehen. Du kannst dir zwar Glauben einreden, doch du hast ihn nur in dem Maß, wie du Offenbarung bekommst von Gott. Darum ist das Gebet so wichtig. Und das Gebet ist so formuliert, dass man es auch selber kann mitbeten. Ich empfehle euch, Epheser 1, 15 bis 23 im Gebet für sich selber zu sprechen. Paulus betet, dass ihre Herzen hell erleuchtet werden. Das Herz ist der Sitz vom Mensch, nach dem griechischen Denken. Da geht es um Gedanken, um Gefühl, um sein Innerste. Mit all unserem Sein sollen wir sehen und verstehen. Und er betet für die Sachen, dass sie erkennen, was für eine Berufung das sie haben. Eben die Berufung, die schon vor Grundlegung von der Welt ausgesprochen worden ist, dass man das checkt. Dass wir mehr Erkenntnis bekommen über Gott und über das Erbe, was Gott für uns bereit hat im Himmel. Und vor allem auch, dass wir Erkenntnis bekommen über die grösste je wirksame Kraft, die es auf dieser Welt gegeben hat. Am Kreuz von Golgatha sind zwei Sachen passiert, gleichzeitig. Die grösste Demonstration von Gottes Liebe und von seiner Kraft. Wer für andere Menschen lebt, hat grosse Liebe. Wer für andere Menschen stirbt, hat noch viel grössere Liebe. In den Versen 20 bis 23 wird die grösste Kraft beschrieben. Es ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat und ihn auf den Ehrenplatz zur Rechten Gottes katapultiert hat. Es ist die grösste Kraft, die es je gegeben hat auf dieser Welt. Die Auferstehungskraft, die Überwindung vom Tod. Das ist einzigartig. Die unbändige Kraft ist immer noch wirksam. Wo? An der Kirche. An der Kirche von Jesus Christus. An denen, die ihn glauben, steht da. Es gibt keine größere Kraft. Und sie ist heute am Wirken da, bei dir, in der Seetalkirche und in anderen Gemeinden. Wenn man das in unseren Herzen verstehen, dann werden wir für immer verändert. Bist du dir bewusst, mit was für einer Kraft du unterwegs bist? Durch die Auferstehungskraft hat Jesus den Platz zur Rechten von Gott bekommen. Er hat alle ihre Autorität bekommen, es ist ihm alles unterstellt worden. Die Kirche ist der Leib von Christus mitversetzt zur Rechten Gottes. Erfüllt mit seiner Kraft, mit seiner Liebe und mit seiner Autorität. Um solche Dimensionen können zu erkennen, muss Gott selber uns die Augen öffnen. Amen. Und dafür möchte ich dich von ganzem Herzen bitten, Vater im Himmel, dass du uns den Geist von der Erkenntnis und von der Offenbarung schenkst, unser Herz hinein. Dass wir nicht nur erkennen, was zwischen Tod und dem Sterben stattfindet, sondern dass wir darüber raus anfangen zu verstehen, was das geht. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns Offenbarung schenkst, dass du uns Weisheit schenkst, Erkenntnis schenkst. Für da, wo wir sind, vor dir. Herr, dort, wo uns die Worte fehlen, um so etwas zu beschreiben, dort möchte ich dich bitten, dass du es offenbarst, unseren Herzen ganz direkt. Dass wir merken, dass es bedeutet, Sohn bzw. Tochter sein von dem Gott, der gern gibt, der sein Reichtum ganz gern teilt mit uns. Dass wir merken und erkennen, was für einen herrlichen Ort auf uns wartet, nämlich Gemeinschaft mit dir, dort, wo du alles in allem wirst sein. Danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du das Wunder auch am heutigen Morgen unter uns tun möchtest. Öffne du uns die Augen von unseren Herzen. Amen.